Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lohri und ich unterhalte mich zum zweiten Mal mit Falks Leutermann, dem Bürgermeister aus Schongau. Wir sprechen in dieser Episode über seinen Weg vom Verkehrsministerium ins Schongauer Rathaus und was dabei auch die SPD für eine Rolle spielt. Ist er trotz oder wegen der SPD ins Schongauer Rathaus gewählt worden? Und wir betreiben ein Stück weit Wahlanalyse, weil Falks Leutermann zwei sehr, sehr knappe Wahlen hinter sich hat. Und diese wird, glaube ich, aus seiner Sicht sehr ehrlich beantwortet. Ich wünsche euch mit dieser Episode viel Spaß und ein paar interessante Minuten. Dann, wenn wir wieder in die Biografie einsteigen wollen, dann bist du, dann habt ihr dieses Haus umgebaut, du hast deine Hunderunden gedreht, warst noch im Verkehrsministerium, hast dich darüber geärgert, dass du immer ganz merkwürdige Chefs hattest im Verkehrsministerium. Gab es da irgendwann mal überhaupt einen vernünftigen Verkehrsminister? Wer war der letzte Gute? Fangen wir mal so an.
Das ist natürlich jetzt eine Fangfrage, weil ich ja immerhin die letzten Monate, bevor ich dann ins Amt gewählt wurde, ja unter Alexander Dobrindt arbeiten durfte. Um die Frage jetzt erstmal zu beantworten, es gab durchaus auch in der CSU aus meiner Sicht gute Verkehrsminister. Man darf auch nicht unterschätzen, dass natürlich viele Dinge, die in einem solchen Ministerium erarbeitet werden, ja nicht nur an dem jeweiligen Minister hängen, zum Beispiel das Thema Lkw-Parken, für was ich zuständig war. Das ist schon eingeleitet worden vom damaligen Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe. Wissen viele schon gar nicht, dass der mal Verkehrsminister war. Es kam dann später der Herr Tiefensee, der hat das Thema dann auch noch bearbeitet. Und es ist dann unter dem Dr. Peter Ramsauer ist es sozusagen richtig ins Rollen gebracht worden. Das fand ich schon wirklich klasse. Den fand ich gut als Bundesverkehrsminister. Und auch unserem Alexander Dobrindt, ich glaube, er hat auch einen sehr schweren Job damals übernehmen müssen. Und von daher war das auch eine gute Zeit, als ich die paar Monate unter seiner Leitung noch im Verkehrsministerium arbeiten durfte.
Das ist ja die wahre Diplomatie, die da aus dir spricht, oder?
Aber das muss man hin und wieder auch als Bürgermeister. Davon abgesehen, wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann wieder zurück ins Verkehrsministerium und dann darf ich jetzt nicht den Stab über irgendjemanden brechen. Gäbe aber auch wirklich keinen Grund.
Ja, zur Zeit habe ich schon Probleme mit dem, mit der Führung des Verkehrsministeriums. Also in Andi Scheuer, dass der noch im Amt ist, da habe ich einfach kein Verständnis. Auf ganz vielen Ebenen nicht. Also das ist meine Meinung. Ja. Das muss jetzt noch nicht einmal deine sein. Ich muss ja nicht mehr ins Verkehrsministerium. Genau. Können wir auch so stehen lassen.
Erstmal.
genau, und dann wurde dir, dann war es ja so, Karl-Heinz Gerbel war dann Bürgermeister in Schongau. Es war eigentlich absehbar, dass er noch eine weitere Periode macht. Genau. Er ist dann erkrankt, so kann man das, glaube ich, formulieren. Ja. Und dann war absehbar, dass er nicht mehr kandidiert. Kannst du dich noch dran erinnern? Oder wo warst du, wo irgendjemand von der SPD so mal angefragt hat?
Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Denn es war so, dass ich, nachdem ich dann in Schongau durch das eigene Haus ansässig geworden war, bin ich also auch regelmäßig bei den SPD-Veranstaltungen gewesen, insbesondere bei unserem Stammtisch, der halt einmal im Monat stattfindet. Und da war es so, von der also genauer Zeitpunkt weiß ich natürlich nicht mehr, aber es war irgendwann so 2012, da im Herbst habe ich dann so das erste Mal mit dem Robert Bohrer, mit dem damaligen Ortsvereinsvorsitzenden, der leider nicht mehr am Leben ist, bin ich gefragt worden, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Und ich habe ja eingangs gesagt, das war wirklich kein Ziel, kein erklärtes Ziel von mir. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass ich während meines Referendariats als Jurist war ich ja 2 Jahre am Landgericht in Freiburg und da durchläuft man verschiedene Stationen. Unter anderem war ich auch ein halbes Jahr im Schwarzwald in einer Gemeinde, die heißt Elzach im Schwarzwald, nördlich von Freiburg gelegen. Und da durfte ich ein halbes Jahr in einem Bürgermeisteramt als Referendar tätig sein.
Okay.
Und zwar deshalb, weil der dortige Bürgermeister, so eine Gemeinde vielleicht mit 6.000, 7.000 Einwohnern, der war zuvor Richter gewesen am Amtsgericht in Lahr und durfte deswegen Rechtsreferendare ausbilden. Und witzigerweise war er auch von der SPD, das habe ich aber zu dem Zeitpunkt, als ich dieser Stelle zugewiesen wurde, wusste ich das gar nicht. Der kam also aus dem Richterberuf und hatte immer mal die Schnauze voll und wollte mal was ganz anderes machen und hat dann im tiefsten Schwarzwald, wo eben auch schwarz gewählt wird, kandidiert und wurde dann wider Erwarten direkt gewählt in Baden-Württemberg auf 8 Jahre. Das ist etwas anders als in Bayern. Und dieser Bürgermeister, Michael Heitz hieß er, längst jetzt schon im Ruhestand, der hat mir das eigentlich damals so ein bisschen schmackhaft gemacht, wo ich immer dachte, Mensch, das könnte ja auch Spaß machen. So auf der einen Seite die Verwaltung führen, die in Baden-Württemberg sind es eben die Gemeinderatssitzungen zu leiten, aber auch so das Repräsentative. Mhm. Eigentlich ein toller Job und ich hatte zu ihm ein wirklich ganz besonders enges Verhältnis. Muss dazu sagen, ich habe ihm zu dem Zeitpunkt, als ich als Referendar dort tätig war, ich war bereits in der SPD, ich habe mich da nicht geoutet,
okay,
weil ich auch nicht irgendwie plump sagen wollte, ich bin auch einer von euch, sondern habe da ein halbes Jahr normal gearbeitet und es war so, dass er zuvor aufgrund einer Trunkenheitsfahrt gerade seinen Führerschein verloren hatte. Das war eine sehr abenteuerliche Geschichte. Und dann war es also auch meine Aufgabe, ihn zu verschiedenen Terminen zu fahren. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Er hatte nebenbei bemerkt, war er auch nicht ganz unvermögend. Es hing damit zusammen, dass er eine Burda-Tochter aus Offenburg geheiratet hatte.
Okay.
Und er fuhr damals, das war 1996, einen Jaguar mit Autotelefon. Das war 96 schon noch was Besonderes.
Schon was, ja.
Und das durfte ich dann halt neben meiner Ausbildung dann auch, durfte ich dann eben so ein Stück weit als Chauffeur fungieren und habe dadurch tatsächlich auch vieles mitbekommen, was so auch im Hintergrund läuft, wenn man eben Bürgermeister ist. Und damals habe ich schon gedacht, Mensch, das könnte ja auch mal Spaß machen.
Weil es ist ja oft so, wenn man dann ein bisschen reinschnuppert, in der Regel weiß man nicht, was einen erwartet. Und dann sagt man, ah, das ist ja öde, die ganze Zeit irgendwelche Geburtstage, die ganze Zeit irgendwelche Hintergrundgespräche. Ich will ja eigentlich nur in der Zeitung stehen. Aber da hängt halt ganz viel dran.
So
und das wusstest du dann schon zu dieser Zeit.
Das wusste ich zu dieser Zeit tatsächlich. Und insofern, als dann das Thema in Schongau aktuell wurde mit der Kandidatensuche innerhalb der SPD, habe ich mich da natürlich auch wirklich geehrt gefühlt, dass ich da gefragt wurde. Und ja, kann ich auch unumwunden zugeben. Natürlich hat das auch beruflich ein Stück weit gepasst, weil ich da, wenn man so möchte, auch ein Stück weit also von vornherein natürlich mehr Verantwortung hätte übernehmen können als Bürgermeister. Ja. Das war schon mal ein gewisser Ansporn. Bürgermeister, der verdient zwar keine Reichtümer, aber doch ein bisschen mehr als ein Oberregierungsrat im Bundesverkehrsministerium. Und auch der Aspekt, dass ich dann dieses Pendeln, was ich bei uns im wahrsten Sinne des Wortes gut eingependelt hatte, weil ich konnte immer von zu Hause aus 2 bis 3 Tage, also Jahre vor Corona schon von zu Hause aus arbeiten. Das hatte also auch alles wunderbar funktioniert. Aber insgesamt war das dann doch eine interessante Perspektive. Und als ich dann gefragt wurde, habe ich da mit meiner Frau dann mich ausgetauscht. Wir haben uns unterhalten, ob das auch wirklich, weil man braucht dann eben auch eine Partnerin an
das
der
ist
Seite, die da auch wirklich mitzieht.
Wie lange hast du gebraucht?
Ich musste sie da gar nicht lange überreden, denn da war es, weil sie auch ad hoc meinte, Mensch, das wäre doch was wirklich, da könnte sie sich gut vorstellen, dass ich in einem solchen Amt auch meine Erfüllung finden könnte.
Und hast du deine Erfüllung gefunden?
Also die habe ich tatsächlich gefunden. Es ist natürlich so, dass man nicht nur sonnige Tage hat als Bürgermeister. Und es ist auch so, dass man sicher viele Dinge im Vorfeld vielleicht so mitbekommt oder sich ausmalen kann, dass es auch mal Phasen gibt, wo es nicht so ganz einfach ist im Amt. Ja. Aber so bis ins letzte Detail kann man sich das nicht vorstellen, sondern wenn man dann erstmal wirklich in dem Amt ist, fragt man sich dann schon, zumindest am Anfang, war das jetzt so die ganz richtige Entscheidung? Das kann man ganz offen so zugeben.
Ja, natürlich.
Aber ich sehe das ein bisschen wie eine Frau, die vielleicht unmittelbar nach der Geburt ihres ersten Kindes sagt, oh, also diese Schmerzen nie mehr im Leben. Aber Gottlob gibt es ja genügend Frauen, die zwei oder sogar drei Kinder gibt's zur Welt bringen. Von daher ist dann sozusagen die Freude am Kind, übertragen jetzt auf das Amt, die Freude am Bürgermeisteramt, die überwiegt und oder die auch die Erfüllung, sogar die Befriedigung, die man da verspüren kann. Und ich klingt etwas pathetisch vielleicht, aber es ist aus meiner Sicht, kann ich mir, gerade wenn man aus der Verwaltung kommt, kein schöneres Amt vorstellen als das Bürgermeisteramt und schon gar nicht in so einer wirklich wunderbaren Gegend, in der wir hier leben dürfen.
Stimmt völlig, kann ich sogar alles nachvollziehen, was du sagst, weil auch nach den Wahlen oft, das ist ja wirklich eine hoch anstrengende Zeit, ist vorher der gesamte Wahlkampf und dann bist du, ob du gewählt wirst oder nicht, das sind enorme Strapazen und du sagst dann am Ende dann schon oft, boah, also nochmal kandidieren da nicht mehr. Wie oft ich diesen Spruch schon gehört habe, auch in Peiting, kandidier nicht nochmal. Und in der Regel, wenn das jemand sagt, kannst du davon ausgehen, dass er wieder kandidiert.
Okay, ja.
Weil der hat sich ja gedanklich schon mal mit der nächsten Kandidatur beschäftigt. Und hat gesagt, das mache ich aber nimmer. Und am Ende überwiegt dann auch vielleicht für den einen oder anderen Mitglied im Stadtrat, dass es dann sagt, da habe ich aber doch die Gebig-Absenkung noch umsetzen können, das war jetzt packe ich nochmal an. und dann war ein hochmedialer, aufgepeitschter Wahlkampf in Schongau hat dann stattgefunden. Karl-Heinz Rumgedisse, glaube ich, hat er sich selbst genannt. Herr Kalbitzer hat kandidiert und es kam ein Stichwahlergebnis am Ende raus. Ich kürze es kurz ab. Ich glaube, mit 32 Stimmen Mehrheit. Ja. Wie bist du mit 32 Stimmen Mehrheit umgegangen?
Tja, das war natürlich schon.
Es war doch eine Überraschung.
Überraschend. Es war absolut überraschend. Und aber du hast es ja auch gerade schon gesagt, dieser ganze Wahlkampf, dieser Medienrubbel, der in dieser Kleinstadt Schongau plötzlich zu verspüren war, das war wirklich sehr bemerkenswert. Wir hatten Sat.1, RTL, ZDF, alle Radiosender. Ja. Ich hatte Anrufe von sämtlichen überregionalen Tageszeitungen. Der Herr Kalbitzer hatte sogar einen kleinen Artikel im Spiegel. Auch da eine kleine Anekdote. Mein Vor- und Nachname haben wir ja vorhin schon gehabt, eher ungewöhnlich.
Richtig.
Ich war ja eine Zeit lang bei der Bundesmarine und dann rief mich also über 20 Jahre später dann ein ehemaliger Marinekamerad aus Flensburg, rief mich dann an in Schongau, hat gesagt, sag mal Falk, erste Frage, das musst doch du sein, zweite Frage, was machst du in Schongau und dritte Frage, was ist bei euch los? Weil er den Artikel im Spiegel gelesen hatte. Okay. Ja. Und das war schon wirklich spannend. Das war ja auch eigentlich spannend zu sehen, dass jemand aus einer verlorenen Wette heraus, die Kandidatur richtig zustande, dann sozusagen als Nobody, als aus dem Stand heraus, dann fast Bürgermeister geworden wäre. Immerhin von einer Kleinstadt mit rund 13.000 Einwohnern, mit einem Haushalt von roundabout zwischen 30 und 40 Millionen Euro mit einer doch sehr anspruchsvollen Infrastruktur, die man unterhalten muss, mit einem Personalkörper, mit Außenstellen sind wir bei 250 etwa. Also das ist schon so wie Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, würde ich mal sagen. Und das ist ja dann schon erstaunlich, dass man sozusagen aus einer Laune heraus dann plötzlich in ein solches Amt auch gelangen kann. Aber so ist es in der Demokratie.
Ist ja auch am Ende auch schön zu sehen, dass es sowas funktionieren
so
kann.
Ist es.
Und es nicht nur die festgefahrenen Strukturen gibt.
Absolut. Und ich bin ja oft gefragt worden, der Herr Kalbitzer war ja dann zweiter Bürgermeister.
Richtig.
Er hat irgendwann ja mal selber gesagt, er ist ganz froh, dass er nur zweiter Bürgermeister geworden ist. Ich kam mit ihm 6 Jahre lang auch gut klar. Und wenn er es denn vielleicht sogar geschafft hätte, Bürgermeister zu werden. Vielleicht hätte er sich auch eingefuchst und hätte sich dann die Dinge, die man fürs Amt halt auch braucht, dann während seiner Tätigkeit entsprechend angeeignet. Also von daher wäre er vielleicht sogar auch ein guter Bürgermeister, vielleicht sogar ein besserer Bürgermeister geworden als ich, wenn man jetzt mal keine Denkverbote ausspricht.
Er ist ja nur nicht so alt und hat ja
er wird vielleicht noch mal
ja nicht ausgeschlossen. Vielleicht
kommt so ist das. Davon gehe ich mal aus.
Ja, okay.
Aber vielleicht ganz kurz, weil wir waren ja auch beim Thema Verkehrsministerium. Richtig. Und da ist es tatsächlich so, dass mein damaliger Chef, mit dem ich heute übrigens noch guten Kontakt habe, der Guido Zielke, an der Stelle, wenn er zuhören sollte, viele Grüße, lieber Guido. Der hat mir damals gesagt, pass auf, in einer Stadt, wo du so knapp nur gewählt worden bist, da trittst du das Amt nicht an. Bleib besser bei uns im Haus.
Ja, aus seiner Sicht vielleicht verständlich.
Ich habe viele Ratschläge von ihm angenommen, den aber eben nicht.
Ja, und seitdem bist du Bürgermeister in Schongau. Und aus meiner subjektiven Sicht machst du das ganz ordentlich, muss man sagen. Du bist auch wiedergewählt worden. Relativ knapp, hat mich persönlich auch eigentlich fast noch mehr überrascht, wie das damals. Gibt es da einen Grund oder ist es einfach noch diese Spaltung, die in Schongau eigentlich schon sehr, sehr lange da ist, die wo sich jetzt durchzieht?
Also darüber habe ich natürlich auch lange nachgedacht.
Ja.
Und da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Die wesentlichen Aspekte sind sicher die, dass dass in Schongau ein Teil der Wählerinnen und Wähler einfach nicht bereit sind, die SPD zu wählen. Das ist einfach so. Mhm. Da kann man häufig betonen, das ist eine Persönlichkeitswahl und man wählt eben nicht die Partei.
Das heißt, wenn du über Wasser gehst, sagen sie, der will sie nicht mal die Füße nass machen.
Genau. Das ist sicher ein Grund. Und wenn man dann ganz speziell guckt, wie war die Kandidatenkonstellation, dann hatte die CSU einen Kandidaten aufgestellt, der ja noch nicht mal Mitglied der CSU war oder ist, aber eben ihr Kandidat war, der aber dann immer nach außen hin gesagt hat, naja, ich bin ja parteifrei, ich bin sozusagen der Einzige, der wirklich parteiübergreifend dann dieses Amt ausüben kann. Gleichwohl ist er natürlich aber von der Schongauer SPD aufgestellt worden. Von der CSU. Mhm. Wir hatten dann von der ALS, der Alternativen Liste Schongau, die Frau Puzzuvio, die dann im Wahlkampf mit dem CSU-Kandidaten ja gemeinsame Veranstaltungen abgehalten hat. Also wir haben sehr viel gemeinsam gemacht.
So im Sinne von unabhängig.
Ja, von unabhängig, aber auch im Sinne von im Grunde genommen beide gegen mich. Also sie haben sich sozusagen verbündet, um den Schleudermann aus dem Amt zu bekommen. Wir hatten dann zum Dritten, die UWV ist ja auch eine wichtige Kraft in Schongau. Die hatten keinen eigenen Kandidaten. Jetzt will ich niemanden in der UWV zu nahe treten, aber ich glaube, dass die UWV schon eher im Lager der CSU sozialisiert ist, möchte ich mal vorsichtig ausdrücken. Hat sich auch daran gezeigt, dass auch Leute von der UWV-Liste dann für den Herrn Rebin, also für den CSU-Kandidaten, geworben haben.
Okay.
Das heißt, auch da war sozusagen dann von Seiten der UWV oder von vielen in der UWV die Unterstützung für den CSU-Kandidaten. Und last but not least ist es in Bayern eben auch so, da wird man nicht wegen der SPD-Zugehörigkeit gewählt, sondern eben trotz dieser Zugehörigkeit. Und das alles in der Summe, da muss man sagen, eigentlich ist es noch gut ausgegangen, dass ich überhaupt gewählt worden bin, denn
ist einer der wenigen, der sein Amt behalten durfte.
So ist das.
Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Wenn man es vergleicht, Penzberg hat eine krachenden Wahlsieg noch vor 6 Jahren mit dem ersten Wahlgang gegen X-Kandidaten komplett verloren. Für mich komplett auch überraschend gekommen, aber ich bin jetzt nicht so sozialisiert da drüben. Gut, Peißenberg war jetzt die Frau Wanni, aber die hat auch gegen einen CSU, zumindest hat der CSUler gewonnen.
Und früher war sie in der SPD.
Und sie war SPDler und ich würde es jetzt auch eher ein bisschen zumindest noch politisch in der Richtung eingruppieren. Und wer hat, was haben, habe ich was übersehen?
In Rottenburg, Entschuldigung, in Bernbeuren, immerhin, der Martin Hinterbrandner.
Genau, Bernbeuren
war auch
richtig
in der SPD. Genau. Peiting konnte, nachdem es
Peiting ist auch verloren gegangen.
Verloren gegangen
für die SPD. Muss man so sehen,
also, das 24 Jahre war der Michael Asam.
Das muss ja der Anspruch da sein, das dann auch in der Partei zu halten.
Also, aber vielleicht um nochmal auch einen Aspekt, den ich jetzt gar nicht genannt habe, das will ich jetzt auch nicht verhehlen. Und natürlich habe ich in meinen 6 Jahren auch nicht alles richtig gemacht. Ich konnte nicht allen alles recht machen, also allen alles recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Das heißt, auch da habe ich natürlich manche, oder bei manchen vielleicht auch Unmut hervorgerufen, der sich halt dann auch so geäußert hat, dass man eben mir die Stimme nicht gegeben hat. Also ich will es jetzt nicht nur auf diese etwas schwierige Gesamtkonstellation beziehen, sondern selbstverständlich habe ich auch gewisse Defizite, die den einen oder anderen bewogen haben, mich nicht oder nicht mehr zu wählen. Und schließlich, es ist ein wirklich sehr facettenreiches Thema, muss man auch sehen, hatten wir beim insbesondere beim ersten Wahlgang ja eine ganz, ganz miserable, ja fast beschämende Wahlbeteiligung. Die lag bei knapp 53%.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Und beim ersten Wahlgang, da hatte ich immerhin 48,1% Stimmen. Wenn da 50 Leute mehr zur Wahl gegangen wären und die etwa so gewählt hätten wie die anderen 48,1, dann wäre ich im ersten Wahlgang auch direkt durchgegangen.
Ja, das ist also ich glaube auch, dass es immer ein Paket ist. Also es gibt nicht diesen einen Grund, warum man gewählt oder nicht gewählt wird. Da bin ich komplett bei dir. Das Thema Machen habe ich mir da aufgeschrieben. Ja. Das ist es, was du gerade gesagt hast. Man kann es nicht allen recht machen. Ist es so in der Politik, wenn du dazu, man da, ich schätze den Karl-Heinz Gerbel als Menschen sehr, aber so aus meiner Wahrnehmung ist in seiner Amtszeit natürlich am Ende aufgrund auch seiner Erkrankung nicht mehr so viel vorwärts gegangen. Ich formuliere es mal so. Und du musstest einiges aufholen. Und jetzt, wenn du als Politiker viel machst, viel handelst, ist es da nicht automatisch dann auch so, dass du, ich nenne es mal das Friedrich Zeller Landratsphänomen, dass du dann zu vielen Leuten auf den Fuß trittst, zu vielen Leuten vielleicht sie überfährst mit deiner Geschwindigkeit und dann nicht mehr alle so mitnehmen kannst, wie du es vielleicht machst, wenn du alle 10 Jahre ein Projekt hast. Würdest du das auch so sehen oder ist es falsch?
Das sehe ich genau so. Das ist in der Tat so gewesen, dass zu dem Zeitpunkt, als ich das Amt angetreten habe, da hatten wir wirklich einen immensen Investitionsstau, der auch letzten Endes damit zusammenhing, dass der Karl-Heinz, der kam auch in diese Wirtschaftskrise 2009, 2010, da waren hatten wir einmal Gewerbesteuer, die lag bei 1,5 Millionen Euro. Bei mir war es einmal spitze 14 Millionen Euro Gewerbesteuer im Jahr. Das heißt, dann hat man natürlich auch die Haushaltsmittel, um entsprechende Maßnahmen dann auch durchführen zu können. Und diesen Stau habe ich angetroffen und habe den dann insbesondere, was das Projekt der Teilerneuerung unserer Staufer Grundschule anbelangt, bin ich angegangen, 20-Millionen-Projekt. Und da ist es ganz genau, wie du es gesagt hast, da macht man sich auch viele Feinde. Das ging los, dass wir von Dritten noch Grundstücke brauchten, um Parkplätze zu schaffen. Da mussten wir, das waren zwar Grundstücke, die schon der Stadt Schongau gehört haben, die waren wieder zwischenverpachtet und da muss man Pachtverträge kündigen. Das war aber ein Gewerbebetrieb, der davon betroffen war. Also da liegt der oder steckt der Teufel dann im Detail. Und bis hin zu Leuten, die gesagt haben, das ist unsere Grundschule gewesen, dass sie bin ich 1953 eingeschult worden, diese Schule darf nicht abgerissen werden. Ja, du machst es natürlich, du bist ja auch kein Schongauer, du hast keinen Bezug zu der Schule. Waren Leute aus der SPD, kann ich ja so sagen, oder Einzelne. Und da ist es eben tatsächlich so, dass man, wenn man so ein Projekt dann eben nicht angeht, ja, dann hat man den Bereich absolut befriedet. Dann hat man da auch keine unangenehmen Begegnungen und keine Leute, die dann vielleicht später sagen, Mensch, das Leutemann, das war ja der, Die hat uns ja damals diese schöne Grundschule, die hat er einfach platt gemacht.
Genau,
die
weggerissen, weggenommen und jetzt, genau. Ja, ich sehe es ähnlich, das ist so die Krux in der Politik.
Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Am Ruder mit Falks Leutermann, dem Bürgermeister aus Schongau. Mein Name ist Christian Lori und ich fand in dieser Episode sehr, sehr spannend, wie Falk sehr, sehr offen auch über Wahl, über knappe Wahlergebnisse spricht. Oft ist man ja dann so weit, dass man sagt, okay, das Ding ist gewonnen, fertig, nächster Punkt. Nein, ich glaube, er hat sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, warum er denn die Wahl nur so knapp gewonnen hat. Und ich glaube, das merkt man auch raus, dass ihn das natürlich auch ein bisschen stört, aber das darf einen ja natürlich auch stören, wenn man die Wahlen mal, ich glaube, mit 32 Stimmen und mal auch mit knapp über 100 Stimmen gewinnt. Wir werden uns in den nächsten Episoden darüber unterhalten, wie denn die Rolle der SPD auf Kreisebene ist, wo denn da zurzeit die Fehler sind oder warum sich die SPD nahezu halbiert hat. Was macht die SPD auf Landes- und Bundesebene? Das kann ich ihm auch nicht, da kann ich nicht davon kommen lassen. Die Fragen muss ich ihm stellen. Wir unterhalten uns über Esken und Bojan, beziehungsweise über Schulz, über Kanzlerschaft, über warum auch Falk mal auch gerne im Hinterzimmer ein bisschen Politik macht auf Kreisebene bei den Beteiligungsgesellschaften und ich vielleicht auch ein bisschen anderer Meinung bin und wir die Dinge aber auch nebeneinander stehen lassen können. Über die Inspiration von Falks Leutermann. Wo holt er diese Inspiration und hat er Freunde in der Politik? Wir unterhalten uns über interkommunale Zusammenarbeit, über die Zukunft der Altstadt in Schongau und über die Zukunft von Schongau im Allgemeinen. Alle 2 Tage kommt ein neuer Podcast von Am Ruder raus und ich wünsche euch schon mal eine gute Zeit und bis übermorgen.